Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Vor wenigen Minuten ist das wohl größte Kulturprojekt Europas eröffnet worden. Naja, zumindest teilweise eröffnet und leider auch nur digital, wegen Corona. Die Rede ist vom Humboldt-Forum in Berlins historischer Mitte. Jahrelang wurde daran gebaut und genauso lang darüber gestritten. Das Äußere sei mit dem Inneren nicht vereinbar. Wie auch immer, seit ein paar Minuten können Sie per Livestream endlich in die Welt hinter der Schlossfassade schauen. Unsere Hauptstadtkulturkorrespondentin Christiane Habermals ist in diesen Genuss schon vor ein paar Tagen gekommen. Und das nicht virtuell, sondern leibhaftig. Schönen guten Abend, Frau Habermals.
Hallo, guten Abend.
Bleiben wir doch noch ein paar Minuten draußen stehen vor dem neuen Gebäude. Wenn wir die Spree im Rücken haben und von Osten auf das Gebäude schauen, dann sehen wir eine ziemlich schlichte Fassade. Wenn wir uns aber aus den drei anderen Himmelsrichtungen nähern, dann erblicken wir plötzlich drei barocke Fassaden mit allerlei Putten und Girlanden. Dabei ist ja alles ein Neubau, bis in die gesamte Baukonstruktion hinein. Doch die Fassade, die soll eben an die erinnern, die an dieser Stelle jahrhundertelang im alten Stadtschloss residierten, die Hohenzollern. Aber wie wirkt das Gebäude eigentlich auf Sie, Frau Habermals?
Also ich bin keine Freundin der Rekonstruktion, aber ich muss sagen, dass ich ausgerechnet mit der vierten, mit der eher glatten und gesichtslosen Fassade zur Spreeterrasse hin eher meine größten Probleme habe. Die ist in meinen Augen so unbehaust und gesichtslos und gerade zu den Spreeterrassen hin, da gibt es kein Grün, nur Beton. Auf der anderen Seite ist es zumindest ehrlich, denn es zeigt, was das Humboldt-Forum ist, eben kein wiedererrichtetes Barockschloss, sondern eben ein kompletter Neubau in historischem Gewand. Und das ist ja auch was, was sich im Inneren dann auch fortsetzt. Was ich allerdings interessant fand, das ist, wie das Gebäude mit dem Stadtraum umgeht, was das mit dem Stadtraum macht. Denn die Passage und der Schlüterhof werden ja als öffentliche Durchgänge Tag und Nacht passierbar sein und dadurch entsteht ein ganz neues Stadtkarree. Und wenn dann in einem halben Jahr der neue U-Bahnhof Museumsinsel aufmacht, dann kann man eben durch diese Passagen durchlaufen. Es erschließt sich ein ganz neuer öffentlicher Raum im Erdgeschoss des Humboldt-Forums mit Shops und Gastronomie. Das finde ich sehr spannend, was das mit diesem ganzen Ort machen wird.
Also ein Für und Wider erstmal von Ihrer Seite. Und wenn Sie dann jetzt in diesen Bau aber eintreten, der ja doch außen so anders ist, als er eigentlich innen sein soll, wie ergeht es Ihnen da?
Also im Foyer, da hat man natürlich nochmal diesen Stilmix, also da kommt man vom Eosander-Portal, das war jetzt noch nicht möglich, das wird dann erst später möglich sein, wenn das dann auch eröffnet wird von dieser Seite aus, dann tritt man natürlich durch diese barocken Fassaden in das Humboldt-Forum hinein, in ein sehr hohes Foyer mit einem Medienturm, also da treffen dann gleich alt und neu aufeinander und dieser Stilmix, der zieht sich durch das ganze Gebäude, vor allem im Erdgeschoss. Also auch der Schlüterhof ist ja nur zu drei Seiten barock und zu einer Seite modern. Und die Passagen, durch die man läuft, haben barocke Stirnseiten, aber rechts und links eher Fassaden in dieser nüchternen Rasteroptik von Franco Stella, die eher an so edle Sparkassenfassaden erinnern. Also das bleibt widersprüchlich, das bleibt ein Stilmix und darauf wird man immer wieder stoßen. Aber je mehr man eben in das Gebäude vordringt, desto klar ist, man ist da in einem modernen Museumsbau, in einem Funktionsgebäude. Da herrscht dann ganz klare, nüchterne Funktionalität. Also man fährt mit Rolltreppen in die oberen Geschosse. Das hat dann gleich eher was von einem Warenhaus-Flair oder von einem edlen Shopping-Center. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so falsch, denn am Ende ist es das ja auch das, was das Humboldt-Forum ist. Also ein Kulturzentrum, also mit einer Erlebnismeile, mit Shops und Gastronomie, mit vielen Ausstellungen. Also möglicherweise ist der Eindruck, den man dadurch bekommt, auch gar nicht so falsch. Vielleicht liegt es auch daran, habe ich mir gedacht, dass wir als Berliner das auch gewohnt sind, dass wir leben in dieser kriegszerstörten Stadt mit dieser schrecklichen Ost-West-Tristesse und der gesichtslosen 90er-Jahre-Architektur, mit der das hier wieder aufgebaut wurde. Also das sind Sehgewohnheiten, die uns durchaus vertraut sind.
Sie haben es schon angedeutet, betritt man den ersten Saal, dann ist diese Schlossästhetik fast vergessen. Aber kann denn dieses Humboldt-Forum echt funktionieren, obwohl es ja eigentlich in einer unpassend baulichen Hülle steckt?
Ja, das denke ich schon. Also letzten Endes bleibt es ein Museumsbau, der, wenn er denn mal fertig ist, Ende nächsten Jahres soll das ja soweit sein, dann ein riesiges Angebot bereitstellen wird an Ausstellungen, an Kulturerlebnis. Und vieles von dem, was jetzt an Ausstellungen angekündigt wird, es klingt für sich auch sehr spannend. Wie das Ganze dann zusammengeht, also diese Berlin-Global-Ausstellung, die Humboldt-Universität mit ihrer etwas verkopften Ausstellungen, Spitzenforschung zum Anfassen, nenne ich das immer. Oder und dazu dieses Thema Kolonialismus in den ethnologischen Sammlungen, das natürlich eine große Rolle spielen wird. Also ob da diese Klammer Weltoffenheit, unter der das zusammengefasst wird, um diesen Strauß Buntes zusammenzubinden, ob das reicht, da bin ich mir nicht so sicher.
Es ist ja jetzt erstmal eine Teileröffnung. Was bekommt man denn ganz konkret zu sehen? Vielleicht vom Keller angefangen.
Vom Keller angefangen ist gut, denn tatsächlich, also rein digital wird man das auch sehen können, wenn man jetzt an dieser Führung teilnimmt. Im Keller insgesamt, was man sehen kann, ist die Geschichte des Ortes. Das beginnt im Kellergeschoss mit dem archäologischen Baugrund, mit den Spuren des Ortes. Also da sieht man Reste von Gemäuern des Klosters, des mittelalterlichen Klosters oder Reste der Heizungsanlage von Wilhelm II., der einbauen ließ in das Schloss. Oder sogar die Sprenglöcher, mit der die DDR-Führung 1950 das Schloss in die Luft jagte. Also da fängt es an. Das ist schon mal ein sehr spannender Beginn und überhaupt sind diese Spuren, die dann über das ganze Haus eigentlich verteilt sind im Treppenhaus, das ist eigentlich das, was ich fast am spannendsten finde, weil diese Geschichte des Ortes dadurch wirklich sehr präsent bleibt. Also das reicht dann von Teilen des Inventars aus dem Palast der Republik bis hin zu der gläsernen Wahlurne, mit der 1990 der Beitritt zur Bundesrepublik besiegelt wurde. Also da wird man immer wieder darauf hingewiesen, wo man ist, wenn man es schon ansonsten nicht so sehr erkennen kann.
Auch das haben Sie gerade schon angesprochen, Kolonialismus und Raubkunst sind die Themen, um die dieses Humboldt-Forum ja auch nicht herumkommt, obwohl es ja eher eine freundliche, weltoffene Anmutung haben soll. Spürt man da jetzt schon was von?
Also es wird von Anfang an auf jeden Fall sehr präsent sein. Es wird sich auch in den Diskussionsveranstaltungen widerspiegeln. Die ethnologischen Sammlungen öffnen ja erst Ende des Jahres, aber schon ab dem Frühjahr sollen Podien stattfinden zu den Themen Kolonialismus und Provenienzforschung. Man will diese Debatten führen im Humboldt-Forum und das ist natürlich auch dringend notwendig, denn ein Teil der Objekte, die gezeigt werden, haben eine problematische Vergangenheit und am Ende wird das Humboldt-Forum auch daran gemessen werden, wie es mit diesem Thema in den Ausstellungen, aber auch im Umgang mit den Herkunftsgesellschaften umgeht. Und wir haben ja gerade erst erlebt, durch die Debatte um die Benin-Bronzen, die jetzt kurz vor der Eröffnung nochmal aufgeploppt ist, dass dieses Thema das Humboldt-Forum von Anfang an begleiten wird.
Und jetzt ganz zum Schluss nochmal zurück aufs Gebäude. Was ist denn nun für Sie das persönlich? Ist es ein Schloss oder ist es das Humboldt-Forum?
Also ein Schloss jedenfalls nicht, also Humboldt-Forum, wenn Sie mich so fragen, aber ich hätte mir eher eins ohne Barockfassaden gewünscht, also ein leichtes und luftiges und grünes Humboldt-Forum, auch als klares Zeichen, dass wir jetzt nach Kolonialzeitalter und Kaiserzeit mit etwas ganz Neuem beginnen, also auch in Bezug auf unsere Beziehung zu Afrika und anderen Weltregionen.
Das Humboldt-Forum im Zentrum Berlins, ein Ort der krassen Gegensätze. Außen eine Art Preußenschloss, innen intellektuelles Leben auf der Höhe des 21. Jahrhunderts. Die Rekonstruktion der Schlossfassade, sie soll wohl den Schmerz lindern, den das SED-Regime 1950 mit der Sprengung des alten Stadtschlosses hinterlassen hat. Im Westen wird die Zerstörung damals als barbarischer Akt verurteilt und doch gibt es eine Ironie der Geschichte, über die heute kaum noch jemand redet, an die wir an diesem Tag aber gerne mal erinnern. In West-Berlin, da steht das prächtige Schloss Charlottenburg, ein Touristenmagnet. Dass dieses Schloss nicht abgerissen wurde, das hat auch etwas mit der Sprengung des Stadtschlosses in Ost-Berlin zu tun. Inwiefern? Das erzählt uns jetzt Anke Schäfer.
Am 22. November 1943 kam die Katastrophe. Es begann der bisher schwerste Angriff angloamerikanischer Bomberflugzeuge, dessen Zentrum über Charlottenburg lag.
Friedrich Aurich, Sohn des Charlottenburger ersten Schlossgärtners Karl Aurich, erinnert sich nach dem Krieg an die Zerstörung des Charlottenburger Schlosses.
Der Mittelbau des Schlosses wurde getroffen, der Turm stürzte ein, der gesamte Knobelsdorfflügel brannte aus. Ebenso der Ostflügel und der Mittelteil der großen Orangerie.
Vom Charlottenburger Schloss blieb nur eine Ruine. Als der Krieg endete, wurden im zerstörten Park Gemüse und Kartoffeln gezogen. Das Schloss im Grunde abrissreif. Eine Frau aber widersprach vehement, Margarete Kühn. Der Leiter des Charlottenburger Schlosses, Rudolf Scharmann.
Margarete Kühn war in dieser Zeit Referentin der Denkmalpflege 1946 und vorher, ab 1929, war sie hier die Assistentin in Fortbildung, das heißt Volontärin und später wissenschaftliche Mitarbeiterin, zuständig für das Charlottenburger Schloss. Sie kannte also das Schloss vor der Kriegszerstörung und dann in dieser Funktion als Denkmalreferentin beim Magistrat hat sie natürlich die Gefahr gesehen, dass diese Gebäude vernachlässigt werden.
Zumal der Architekt und Stadtplaner Hans Scharoun, der direkt nach dem Krieg mit dem Plan für den Wiederaufbau der Stadt betraut wurde, nur Augen für das Berliner Schloss in Mitte hatte. Für dessen Erhalt setzte er sich vehement ein, sammelte Gelder, finanzierte erste Instandsetzungsmaßnahmen, organisierte Ausstellungen. Für Charlottenburg hatte er keinen Blick. Und für die KPD, dann SED, waren Schlösser höfische Relikte einer überwundenen Epoche. Die Machtverhältnisse änderten sich aber nach der Teilung der Stadt 1948 im Westteil Berlins. Da war Margarete Kühn schon zur Direktorin der Berliner Schlösserverwaltung aufgestiegen und konnte schon erste Erfolge verzeichnen. Sie erinnert sich später:
Der Sicherung der baulichen und künstlerischen Substanz galten die ersten im Sommer 1946 begonnenen Instandsetzungsarbeiten, die von der britischen Militärregierung besonders gefördert wurden. Anschließend ist mit der künstlerischen Wiederherstellung der Dekorationen, Wand- und Deckenmalereien und geschnitzte Eichenholzvertäfelungen im Erdgeschoss der östlichen Bauteile begonnen worden. Eine mit Chinoiserien bemalte Vertäfelung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die sich in einem ungedeckten Raum des neuen Flügels befand, wurde in den geschützten Nachbarraum übertragen. Diese Restaurierungsarbeiten sind zum großen Teil beendet.
Charlottenburg lag im britischen Sektor von Berlin.
Sie hat, so heißt es zumindest, die Offiziere und die britische Militäradministration dazu bewegen können, hierher zu kommen, hat sie eingeladen, die Mitglieder der Offiziersfamilien, um ihnen die unzerstörten Räume des Schlosses zu zeigen und mit ihnen hier buchstäblich Tee zu trinken und das Bewusstsein geweckt, auch die anderen Räume wiederherzustellen.
Das allgemeine Bewusstsein nach dem Krieg war auf Neubau ausgerichtet. Historische Bauten, zumal wenn sie den Krieg nicht heil überstanden hatten, wurden abgerissen. Doch dann wurde in Ost-Berlin 1950 das Stadtschloss gesprengt von der SED, Rudolf Scharmann.
Der Abriss bedeutete ja gleichzeitig ein Auslöschen Preußens. Dieses Symbol war weg. Und hier war dann wirklich im Westteil Charlottenburg das Einzige, was noch an diese Epoche erinnerte.
Plötzlich bekam Schloss Charlottenburg in West-Berlin eine politische Bedeutung im Kalten Krieg. Denn auch im Westen Berlins gab es viele, die sich an alles, was mit Königin und Hof zeremoniell zusammenhing, nicht mehr erinnern wollten. Insofern ging der Wiederaufbau fast verschämt vonstatten.
Man hat es teilweise verschwiegen, um nicht als reaktionär oder rückwärtsgewandt abgetan zu werden. Es gab sicherlich viele, die gesagt haben, das ist eine gute Variante, das ist zu begrüßen. Aber insgesamt gesehen war die Tendenz der Zeit eher gegenläufig.
In anderen Städten sind auch im Westen Deutschlands viele Schlösser abgerissen worden. 1960 zum Beispiel das klassizistische Braunschweiger Residenzschloss. Rudolf Scharmann erklärt das so.
Verständlicherweise sah man in diesen Relikten der monarchischen Vergangenheit nach dem Untergang eines totalitären Regimes auch nicht unbedingt Symbole, für die es sich lohnte, zu leben, zu kämpfen, sie zu erhalten, wo es eben so viel Dringlicheres zu erledigen gab.
Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, hätte es nicht die Empörung über den Abriss des Berliner Stadtschlosses gegeben. Ob wir heute in dem barocken Bau, das Porzellankabinett, die Schlosskapelle, das Schlafzimmer Friedrichs I. oder die prachtvolle Wohnung der Königin Luise erleben könnten? Friedrich Aurich, der Sohn des Charlottenburger ersten Schlossgärtners Karl Aurich, notiert in seinen Erinnerungen:
Was ich damals nicht für möglich gehalten hätte, ist nun doch Wirklichkeit geworden. Schloss und Park sind wiedererstanden, wenn auch mit gewissen Veränderungen und Verlusten. Denn alles Verlorene und Zerstörte lässt sich nicht wieder erschaffen.
Wäre das alte Stadtschloss in Berlins Mitte vor 70 Jahren nicht gesprengt worden, dann würde es das prächtige Schloss Charlottenburg heute wohl nicht geben. So gesehen, Glück im Unglück.